Ja, wenn man so Predigten vorbereitet, ich tue immer Serien machen, lang voraus, schon mit Titeln und welchen Textabschnitt und so. Und dann staunt man doch manchmal, wie mit dem Heiligen Geist so ein bisschen Themen wie vorbereitet. Ich habe jetzt keine Corona-Predigt mitgebracht, natürlich. Und trotzdem, wir sind da im Fokus Köniz mit dem Abraham unterwegs, lernen aus dem Glauben vom Abraham. Und das ist mega spannend, wie man so lernt vom Abraham, was Glauben bedeutet. Da haben wir eben Sachen gehabt. Glauben heisst nicht, dass es kein Problem mehr gibt im Leben, oder? Der Abraham hat einen Haufen Schwierigkeiten auch gehabt, Krisen. Glauben kann lauwarm werden, das ist auch beim Abraham ein Thema. Glauben gibt, ist das Thema, oder ist großzügig, ist das Thema. Und heute das Thema Glauben. Nein, wenn der Glaube Geduld verliert. Und ich habe gefunden, ja, das passt jetzt eigentlich schon noch sehr gut zu der Zeit, wo wir jetzt drin sind und wo jetzt kommt. Ich glaube, Geduld ist ein ganz wichtiger Faktor in dieser Krise, wo wir jetzt hineingehen. Und wir werden viel Geduld brauchen, bis wir wieder rauskommen. Aber wenn der Glaube Geduld verliert, ist das Thema von heute bei dieser Geschichte beim Abraham. Und ich weiß nicht, wie es du hast, so mit Geduld haben. Also gell, jetzt, das ist jetzt wirklich ein Thema, wo wir drinnen stehen. Das ist nicht Peanuts, aber ich merke schon, wenn ich irgendwo im Migros irgendetwas schnell oder im Coop kaufe und Kasse komme und nachher habe ich sechs Leute vor mir und zwar das ist so eine mittelalterliche Frau oder Mann. Und die tut die Seelenruhe da in diesem Portemonnaie umeinander und nachher fällt ihr noch ein Fünf-Räppler runter und dann suche ich jetzt noch das Dritte und ich stand da. Ich weiß nicht, bist du ein geduldiger Mensch? Wenn es so eine Skala gibt von 1 bis 10, 1 wäre, was wäre jetzt 1? Mega geduldig. Und 10 wäre mega ungeduldig. Wo wärst du? Das ist ein bisschen eine Typensache. Ich bin zwei. Meine Frau hat mir gestern im Auto gesagt, ja, du bist zwei. Also ich sage immer, Herr, gib mir Geduld, aber gerade eben sofort. Ich bin sehr ungeduldig und obwohl ich weiß, die Bibel lehrt uns ja, lehrt uns, dass Geduld etwas ist, was uns im Leben sehr ein grosser Faktor ist, was sehr positiv wäre, wo man leichter durchs Leben kommt, oder? Alle, die jetzt ganz geduldige Menschen sind, die kommen jetzt in der nächsten Zeit viel besser ans Leben als die, die so ungeduldig sind. Wann ist es jetzt vorbei mit dem, mit diesen ganzen Verschärfungen, die vielleicht noch schärfer werden, oder? Die Bibel lehrt uns, dass der Paulus betet so gerne, zum Beispiel für Kolosser. 1,11 steht das, Kolosser 1,11, er betet dort für Kolosser. Und dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht. Für was? Zu aller Geduld und Langmut. Sein Gebet für die Christen, dass sie geduldig sind. Damals, vielleicht in dieser Zeit, haben die Christen noch viel mehr Geduld gebraucht als wir. Weil sie noch viel krassere Krisenzeiten drin waren, als jetzt das Corona. Also die sind immer drin. Ungeduldige Menschen, sage ich jetzt mir, also die Predigt ist vor allem für mich, nicht für euch. Ungeduldige Menschen verpassen etwas. Ich habe so eine mega Geschichte gelesen von einem jungen Mann, der ungeduldig auf seine Geliebte wartet am Treffpunkt. 15 Minuten geht es noch, bis sie kommt. Und er hat keinen Blick für die Bäume und für die Sonne und nichts, sondern er ist ganz ungeduldig hin und her tigert da im Zug und hat vor sich her gebrummelt, dass die Zeit so langsam vergeht, bis die Geliebte kommt. Kennen wir alles, gell? Nachher kommt ein alter Mann mit einem weißen Stock und gibt dem jungen Mann den weißen Stock und sagt, du, das ist ganz ein besonderer Stock. Nämlich, wenn du mit dem Stock gegen einen Baum schlägst, dann kommt gerade sofort der Moment, wo du willst. Der junge Mann war happy, gell? Hat den Stock in die Hand genommen, ist zum nächsten Baum, zack, und die Geliebte ist neben ihm gestanden. Dann sind sie geschmausen zusammen. Natürlich sofort, oder? Keine Vorschriften, 2 Meter Abstand hat es nicht gegeben. Nachher komm, ist es ein bisschen vorbei mit dieser Schmauserei. Zack! Sie sind vor dem Traualtar gestanden, die Ringe schon angesteckt, haben sich wieder geküsst. Nicht so lange wie beim ersten Mal. Apero genommen, draussen hat es Bäume gehabt, der Junge war wieder, zack, steht das Einfamilienhäuschen, zack, richtig schön, Schweizer Bünzli, Einfamilienhäuschen da mit Garten und Swimmingpool. Und dann sind sie heute immer angelaufen, ist natürlich schon ein Baum da gestanden, zack, 7 Kinder. Ja, nachher zack, nachher Karriereleiter auf, Geschäftsführer von einem grossen Betrieb, zack, zack, zack. Gebrechlicher alter Mann, Alters- und Pflegeheim. Und dann hat er gedacht, hätte ich doch nur 15 Minuten gewartet auf meine Freundin. Ja, manchmal, dass er so ungeduldig ist, oder? Dann kommt man gar nicht daran, das zu genießen oder das auszukosten, was gerade im Jetzt drin ist. Aber ich erzähle jetzt nicht so Geschichten einfach so, sondern weil Geduld im Leben von Abraham ein wichtiges Thema war. Und wir sind im Kapitel 16 vom ersten Buch Mose eigentlich. Aber damit wir es verstehen, also wenn ihr eine Bibel habt, dann 16. Kapitel, 1. Buch Mose. Da geht es um Hagar und der Ismael. Aber dass man es verstehen, muss man Kapitel 15 ein bisschen hineinschauen. Also der Abraham hat ja von Anfang an ein grosses Versprechen im Kopf gehabt, wo ihm Gott gegeben hat, gesagt, aus dir werden mal ganze Haufen Nachkommen kommen. Ja. Und er hat das nicht können einordnen, der Abraham, wie das soll gehen, weil er gewusst hat, seine Frau, die Sarai, die ist unfruchtbar, die kommt kein Kind über. Und er hat sich das nicht können vorstellen und in dem 15. Kapitel sinniert der Abraham darüber, dass es einer von seinen Knechten könnte sein, sein bester Knecht, Eliezer, könnte ja vielleicht der sein, der nachher alles erbt und der hat dann nachher viel Kind. Also kommt es ja doch aus seiner Sippe und so hat sich der Abraham das überlegt, vielleicht geht es so. Und Gott sagt ihm dann nein, Vers 4, Kapitel 15, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sind deine Nachkommen. Also Gott hat gesagt, nein, lass, es geht nicht so, wie du denkst, bist geduldig, komm mal raus, schau auf den Sternenhimmel und jetzt, das wird so viel Nachkommen, wirst du haben. Oder? Ich meine, das ist ein Wahnsinnsversprechen, das da Gott dem Abraham gegeben hat. Und darauf aber sagt der Abraham, oder heißt vom Abraham, Abraham glaubte dem Herrn. Die Unmöglichkeit von diesen Nachkommen, er glaubte dem Herrn. Also da könnte man schon viel daraus lernen. Und dann schließt er einen Bund mit dem Abraham, eine ganz spezielle Art, Tier zu teilen und eine feurige Ofen geht mit, da kann man nicht genau aufschlüsseln, was ist das genau soll. Aber Gott schließt einen Bund, lässt ihn in einen Tiefschlaf sinken, der Abraham, und dann kommt er eine Vision über, von dem, dass das Volk, das so zahlreich ist, in ein paar hundert Jahren mal irgendwann mal in Ägypten wird sein, Vers 13, da sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist, Ägypten. Und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen 400 Jahre. Also Gott hat da, tut da eine Tür auf von einer Dimension von hunderten von Jahren. Und sagt, hey, das wird mal kommen und du wirst mal und so weiter. Und Abraham ist immer noch allein da, noch kein Nachkommen. In Sachen Geduld hat mich das einfach angesprochen, weil ich gesagt habe, Gott denkt einfach in anderen Zeitdimensionen als mir. Ja. Wir denken jetzt, Schule geschlossen bis dann und im Mai geht es dann wieder los oder im April. Und aber Gott hat ganz andere Zeiträume. Da denkt die Hunderte von Jahren. Also, dass er da kann sagen, dass er das weiß, in x Jahren, also das wäre dann bei Mose erst, also irgendwann, noch, wenn der Mose dann mal auftaucht auf dieser Geschichte, dann wird etwas kommen. Und als Bibelleser, wir müssen sagen, hey, wenn ich den Gott persönlich kenne, der solche Zeitdimensionen hat, was Stress ist eigentlich, oder? Was ist eigentlich los? Ja, bist doch ruhig. Bist doch geduldig, Harry. Gott hat einen guten Plan. Auch mit dem, was jetzt kommt. Ja, wir wissen alles nicht, was kommt. Sind wir ruhig und geduldig. Gottes Plan ist ist einfach anders. Es ist noch interessant, dass er dann ja sagt im 16. Vers in dieser Vision, vom Kapitel 15, eben, dass erst nach 4 Menschenalter werden sie wieder zurückkommen in das Land Kanaan nach dem ägyptischen Vorfall. Dann sagt er, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Also Gott sieht ja da schon voraus, dass die Amoriter ihr gottlose Leben, das ist noch nicht wirklich so bis zum Rand voll, dass jetzt ein Gericht muss kommen. Oder Gott hat Zeitpläne. Wenn es auch heisst im Galater 4,4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also es treibt mich persönlich meistens, manchmal in geduldige Sphären. Ja, als Bibelleser sollte man geduldig sein. Gott hat ganz große Gedenkmuster. Das ist ein Gott von Geduld. Aber das ist eben Gott. Das ist göttlich und wir sind Menschen. Das ist menschlich. Das heisst, wir sind manchmal nicht so Geduld, also beim Abraham und bei der Sarai, wenn wir jetzt im 16. Kapitel sind, sind die jetzt 10 Jahre am Warten auf eigenen Nachwuchs. Das dürfte uns das in den Jahrhunderten, wo Gott denkt, ja wenig 10 Jahre. Aber wenn du etwas willst und sehnlichst wünschst, wie jetzt Sarai wünscht sich sehnlichst Kind, und es sind 10 Jahre vorbei, und die werden ja nicht jünger. Also damals war der Abraham 86 und seine Frau 76. Die haben natürlich länger gelebt, also viel länger. Aber trotzdem, die biologische Uhr tickt hier und es passiert einfach nicht. Und jetzt lese ich mit euch die ersten 6 Verse vom Kapitel 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun, sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie es dir gefällt. Ich glaube, wenn Sarai jetzt so einen Stock gehabt hätte, hätte sie schon lange zugeschlagen. Vielleicht nicht nur einmal, ja, weil je mehr Kind, umso besser bist du in dieser Gesellschaft. Aber hat sie nicht gehabt. Und wir merken jetzt in diesem Abschnitt, sie hat jetzt auch keine Geduld mehr. Jetzt will sie nicht mehr warten, bis jetzt das, was Gott scheinbar versprochen hat, jetzt endlich sich erfüllt, dass sie ein Kind bekommt. Und sie nimmt die Sache in die Hand und wie sie in die Hand nimmt, ist jetzt für unsere Kultur ein bisschen befremdend. Ja, da gehen wir aber nachher noch drauf ein. Also jetzt könnte man mit der Sarai mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, hey du Frau Gottes, wieso bist du jetzt so ungeduldig und so? Und ich glaube, das ist völlig fehl am Platz. Ja, jeder, der so eine Sehnsucht hat, der irgendwo vielleicht auch schon jahrzehntelang für etwas bettet oder irgendein Anliegen hat, wo legitim ist und das trifft nicht ein und das erleben viele Menschen, viele Christen. Und das trifft nicht ein, dann ist man in der Versuchung einfach mal die Sache selber in die Hand zu nehmen. Wenn Gott jetzt da schon nicht eingreift, oder? Tun wir das selber machen. Also kein Finger, ich kann es nachvollziehen irgendwo bei dieser Frau. Aber was ich jetzt da, was ich entdeckt habe, oder wo ich aufmerksam war dabei, ist die Rolle von dem Mann, von Abraham. Finde ich verwunderlich. Ja? Also da steht im wo sie die Idee gehabt, oder? Weißt du, nimm doch meine Sklavin, meine Magd, schlaf mit der. heißt es im zweiten Vers, und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Also in dieser Kultur hat der Mann nicht auf die Stimme von der, Sarah, von der Frau gehorcht. Das war noch nicht gewesen, früher. Aber das ist nicht das Thema. Das ist nicht das Thema hier. Sondern, also ich finde, also nur so eine Klammer, ich finde immer wichtig, dass man auf die Frauen hört. Meistens. Es ist wirklich, Frauen sind vernünftige Wesen, liebe Männer. Meistens. Es gibt Ausnahmen, immer. Aber sie sind grundsätzlich sehr vernünftige Wesen. Aber manchmal sind sie auch sehr verletzte Wesen. Und dann wird es heiß. Und Sarai war eine sehr verletzte Frau. Zutiefst verletzte Frau. Die Frau ist im 12. Kapitel von ihrem Mann verkauft worden in Ägypten. Also, es ist eine spezielle Geschichte auch, wo er sie, ja, aus seinen Willen hat Abraham seine Frau verkauft, dem Pharao ins Harem, oder? Und nachher hat der Schwein gehabt, ist er wieder weggekommen von dort und alle haben überlebt und er ist noch reich geworden dazu, aber so sind sie wieder aus Ägypten rausgezogen. Und das ist eine tiefe Verletzung für eine Frau. Also verkaufen die Frauen nicht einfach so auf eBay oder irgendwo. Ja, das verletzt sie. Und hier, wenn man das liest, die Geschichte hier, dann merken wir, da geht es um eine verletzte Seele, da geht es um eine Situation, die nicht bereinigt ist. Und wir merken es auch an der Reaktion von Abraham. Er sagt jetzt da nicht, ja, aber hey, weil ich habe ja gerade vorher im Kapitel 15 habe ich ja eine Mega-Vision gehabt. Eine Gottesbegegnung, die mehrere Gottesdienste probieren zu erzeugen. Aber wir bringen sie nie so her, wie es der Abraham da erlebt hat. Oder? Das hat er gerade vorher erlebt. Und er sagt, er hat gehorcht, Abraham seine Frau. Okay, wenn Gott nicht eingreift, dann helfen wir uns halt selber. Das ist total verwunderlich. Warum macht das ein Mann? Weil er in der Schuld steht von seiner Frau. Weil er einfach gewusst hat, wenn, jetzt habe ich meine Frau, und das hat er umeinandertreibt mit sich selber, jetzt habe ich meine Frau schon so verletzt. Jetzt mache ich deren nicht nochmal, wenn sie schon den Wunsch hat, Kinder überzukommen, im Weg stehen und sie nochmal verletzen. Also sagt er einfach nichts. Er schwiegt. Er gehorcht seiner Frau. Eben, manchmal ist es gut, die Frau zu gehorchen oder auch sie zu lassen, natürlich. Aber verletzte Wesen haben nicht die Eigenschaft, geduldig zu sein. Wir Menschen, wenn wir irgendwo eine Verletzung haben oder Beziehungskrisen, dann sind wir nicht mehr geduldig, wenn Druck kommt. Und der Druck war enorm in diesem Leben. Und das ist mir schon so aufgefallen. Ja. Es wird jetzt auch in dieser Situation, in der wir drinnen stehen, ganz stark zutage kommen. Menschen, die Verletzungen in sich tragen, die ihre Beziehungen verletzt sind, nicht bereinigt sind, sie werden sehr ungeduldig jetzt reagieren. Ich habe es immer bei meinem Vater, bei meinem lieben Vater erlebt, wo, also wenn wir, als ich Kind war, bei Einzelkind war, dann haben wir so, sind wir irgendwo hergefahren, in den Ausgang oder essen oder weiss ich was. Und nachher sind wir da, wenn wir weggehen wollten, wir Männer waren schnell im Auto. Schneller als die Mutter, weil die Mutter alles noch zusammenramisieren und alles Mögliche, oder? Und dann habe ich meinen Vater erlebt als extrem ungeduldiger Mann. Er ist fast explodiert im Auto. Da hast du können, wirklich, das war also schlimm gewesen. Und das war sehr viel gewesen. Erst später ist mir klar geworden, so viel unbereinigt in dieser Beziehung. So viel Verletzungen in dieser Beziehung. Man wird ungeduldig wie ein Kind. Richtig schlimm. Also das ist mir so entgegengekommen, das ist mir so eingefahren. Ich glaube, dass die Bibel uns will auch sagen, hey, wenn du in Drucksituationen willst, nicht nur auf dem Gebiet von Geduld, auch im anderen Gebiet irgendwo ein bisschen, wie soll ich sagen, Boden willst haben, dann schau, dass deine Beziehung gereinigt ist, dass dein Leben aufgeräumt ist, ja, dass nicht die Schuld zwischen dir und deinem Partner oder deinen Freunden ist. Ja, wenn das so ist wie beim Abraham, Sarai hat Geduld verloren. Der Abraham hat nicht können reagieren, weil einfach das ist irgendwo nicht bereinigt war, darf einfach nichts machen. Also ein viel spannender Punkt in dem Abschnitt. Nun, jetzt ist das für uns eben, was jetzt Sarai da macht, dass sie ihrem Mann die Magd ins Bett legt, eine ägyptische junge Frau, ins Bett legt darum oder Magd auf den Abraham legt, wie auch immer das gegangen ist, keine Ahnung, ist in unseren Kreisen jetzt hier, in einem so einem freikirchlichen Gottesdienst, nicht unbedingt nachvollziehbar. Also ich wüsste jetzt nicht, wie bei euch da ja, der Umgang ist. Hingegen, wenn wir unsere Gesellschaft aussehen, heute in der Schweiz, in Europa, würde ich sagen, ja, wieso nicht? Also auch das wäre heute möglich, also es gibt keine Grenzen mehr eigentlich auf diesem Gebiet. Man kann alles machen. Man könnte dem auch sagen, das ist doch so ähnlich wie Leihmutterschaft. Ja? Ethisch heute auch schon bald alles möglich. Aber damals ist das im kulturellen Kontext okay gewesen. Also das ist einfach gesellschaftlich gesagt, alle haben das gemacht. Ja. Und das kann man ablesen in einem Kodex, wo damals der mesopotamische König herausgegeben hat, der Kodex Hammurabi heisst es. Eine Gesetzessammlung, die Gold hat in dem ganzen Orient. Und in dieser Gesetzessammlung kommt interessanterweise eine Anweisung jetzt vor, wo heißt, wenn ein Mann eine Frau heiratet, die ihm keine Kinder schenkt, und diese hat ihm eine Sklavin gegeben, die ihm Kinder schenkt, und die Sklavin will dann den Vortritt vor ihr haben, weil sie Kinder geboren hat, dann soll die Herren diese Sklavin nicht für Silber verkaufen. Also, das ist gang und gäbe gewesen und es ist schon klar war, dass es Komplikationen in den Beziehungen gibt, wenn das passiert, eben Eifersucht und alles Mögliche. Und dann hat man das schon geregelt, dann soll die Herrin ihre Sklavin, wenn die dann ein bisschen dumm tut, einfach nicht noch verkaufen gegen Silber, sondern gegen Gold. Nein, einfach gegen Silber. He? Also, die Herausforderung, die da in diesem Text ist, ist, sagt dir die Kultur, wo du drin lebst, wie du sollst leben und deine Beziehungen und deine ethischen Umgang, sagt das Kultur oder sagt das Wort Gottes? Ist Kultur die, die entscheidet, wie wir Gläubige leben oder ist es das Wort Gottes? Also ich kann da sehr viel lernen aus dem Leben von Abraham. Weil all die Jahrhunderte, wo jetzt Christen leben, oder Gläubige leben, ja, hat sich der Umgang in der Kultur, in all diesen Beziehungsdingen total immer verändert. Einmal ist das erlaubt, einmal ist das erlaubt, einmal macht man das, einmal macht die Mehrheit das, einmal macht die Mehrheit etwas ganz anderes. Aber die Bibel jetzt, wenn wir jetzt von uns Christen reden, der Abraham hat ja die Bibel noch gar nicht gehabt, aber die Bibel ist immer gleich geblieben. Ja? Vielleicht ist unser Blick auf die Bibel hat sich verändert. Natürlich. Wir lernen nicht dazu. Aber die Bibel ist immer die gleiche. Und in allen ethischen Fragen, im Zusammenleben zwischen Mann und Frau, und in all diesen Geschichten, ist über alle Jahrhunderte etwa gleich geblieben. Aber die Frage, die da ist, es war immer eine Spannung, gewesen, auch da beim Abraham. Die Mehrheit der Kultur macht das so. Sie gibt ihrem Mann X Magd. Du kannst, oder? Ich weiß nicht, der Abraham vielleicht auch Freude gehabt, mit dieser Magd zu schlafen. Aber das war einfach Kultur. Alle haben das so gemacht. Aber der Abraham hat eine ganz andere Verheißung gehabt. Nicht Kultur, Wort Gottes. Also, und wenn Kultur alle das machen, dann können wir das ja auch so machen. Und das ist eine riesige Spannung natürlich. Ja. Und ich meine, wenn ich vom Thema hier jetzt auf unsere Kultur überdingsle, dann muss ich schon sagen, wir leben in einer Kultur, die total diametral ist zu allen ethisch-moralischen Auffassungen vom Wort Gottes. Es ist heute extrem spannungsgeladen, was da abläuft. wie unsere Kultur umgeht zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann und Frau und Frau und eben all diese Fragen, wie kommen wir Kinder über und wie können wir eingreifen. Eine ungeheure Spannung. Und ich meinte, weil das so ist, sollten wir uns extrem beschäftigen, was Gott will. Ja, wir sind heute so stark von dieser Kultur geprägt, dass wir das Gefühl haben, wie der Abraham, die Kultur, was sie sagt, das ist der Wille Gottes. Und nicht, was die Bibel sagt. Und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, wenn ich sehe, dass die Menschen, die an Gott glauben, eigentlich mehr Netflix-gläubig sind als Bibelgläubig. Dass sie mehr sich prägen lassen von dem, was all die anderen machen und sagen, hey, wieso sollen wir das nicht auch machen? Und sich nicht reinknüllen in das, und da kann man vielleicht auch verschiedene Antworten dann finden, aber dann sich nicht reinknüllen in das, was sagt eigentlich Gott? Und ich glaube, geduldig sein lohnt sich. Wenn der Abraham geduldig gewesen wäre und gewartet hätte, hat sich das zum Segen für die ganze Menschheit ausgewirkt. Hat er aber nicht. Ja? Hat er nicht. Also ein mega spannender Aspekt. Ja? Kulturelle Versuchung und wie gehen Gläubige damit um? Tun sie es einfach ausblenden, dass es das nicht gibt, hat es schon beim Abraham gegeben. Oder sagen sie sich, nein, das ist ein Thema, das unwichtig ist. Da müssen wir uns hineinknüllen. Da müssen wir fragen, was sagt Gott wirklich über die ganzen Beziehungsfragen? Jetzt ist es einfach passiert bei denen, sie haben sich gebeugt, der Kultur. Die Schwangerschaft von der Hagar löst einen Zickenkrieg aus, sage ich mal. Eifersuchtsdrama unter den Frauen, da willst du als Mann nicht zwischen denen stehen. Darum hat dann der Abraham gesagt, lass, mach du mit deiner Magd, was du willst, ich gehe jetzt ein Bierchen nehmen. Oder? Das ist eine eindeutige Situation hier. Und Sarai löst das sehr pragmatisch. Sie schickt Probleme in die Wüste. Ja, das ist doch nachher aus den Augen, aus dem Sinn. Sie schickt sie da noch nicht, sie schickt sie ein anderes Mal dann wirklich. Aber da tut sie raustreiben durch ihre ganzen Hass- und Eifersuchtsdramen. Aber die Suppe muss ausgelöffelt werden. Ja, immer. Unsere Ungeduld produziert manchmal solche Sachen, die nicht gut sind. Und dann müssen wir sie einfach auslöffeln. Jetzt ist Gott hier sehr gnädig. Er schenkt einen Engel, den er ihr schickt, wo er sie fragt, hey, woher kommst du, woher gehst. Und der Engel offenbart ihr, dass die Schwangerschaft, die sie in sich hat, etwas Besonderes ist. Hagar, du bist nicht einfach niemand und nichts, ja? Sondern du hast den Ismael in dir. Und aus dem Ismael wird das Riesenvolk entstehen. In der Vers 12 wird beschrieben, dass was da kommt, das Produkt von dieser Ungeduld, sage ich jetzt mal, ein rebellischer Typ wird sein. Ein rebellischer Typ. Und eigentlich ist das nicht Geschichte von zwei Frauen, die aneinander geraten, oder eine Dreiecksbeziehungsgeschichte ist es auch nicht. Es ist eine Geschichte von zwei Völkern, die entstehen. Eigentlich die Ismaeliten, also nachher später ein arabischer Zweig und Gottes Volk, wo bis heute im Krieg miteinander stehen. Ich weiss, das ist eine ziemlich heftige Konsequenz von Ungeduld, was da passiert ist. Im Galaterbrief wird das als Produkt des Fleisches oder Produkt der Ungeduld, sage ich mal, gesagt, was da passiert ist. Es zeigt mir einfach, warten lohnt sich. Ja? Harry, manchmal musst du einfach warten. Geduld würde sich manchmal so lohnen. So vorschnell ein Mail rauslassen, wie viele Mal habe ich das schon gemacht, oder? Du und Peng, oder? Warte doch zwei Tage. Sieht alles anders aus. Ja, manchmal sind ja Folgen nicht so schlimm von unserer Ungeduld. Ja? Manchmal ist ja Gott so gnädig, oder? Habe ich das schon so erlebt, dass Gott gnädig ist, dass ich keine Folgen hatte, weil ich schnell oder also nicht auf Gott konzentriert die Entscheidung, sondern wirklich sehr menschlich prägt die Entscheidung getroffen habe, ist Gott so viel mal gnädig gewesen. Und manchmal ist es ja Peanuts, wenn du irgendwas, ich kaufe manchmal irgendwo, wenn ich irgendwo im Internet wieder so ping, eine Werbung sehe von einem mega coolen, wichtigen, elektronischen Gadget, den ich unbedingt muss haben. Und ich, ja, nur mit einem Klick kaufe ich es. Und nachher sind 100 Stutz weg und es ist absolut sinnlos gewesen. Das ist ja verkraftbar, oder? Aber manche Entscheidungen in unserem Leben, die aus Ungeduld passieren, weil ich nicht warten kann, haben mega Folgen. Haben mega Folgen. Die kannst du nicht einfach nachher wegtun. Warten lohnt sich. Gott wird es gut machen. Abraham, da ist es jetzt eigentlich nicht gut gekommen, könnte man sagen. Es ist nicht gut gekommen. Es kommt dann später schon besser. Es kommt ja nachher der zweite Sohn schon noch. Der Isaac. Aber der Ismael ist jetzt da. Also die Folgen sind einfach da. Also Geduld haben in dieser Geschichte, sich auf Gottes Wort konzentrieren und sagen, Gott, das willst eigentlich du. Und ich warte, bis ich weiss, was du willst. Und ich mache jetzt nicht eine Entscheidung, weil die ganze Welt die Entscheidung so trifft. Manchmal sind wir Christen die Einzigen, die sich so entscheiden, weil wir Christen sind. Manchmal sind wir ganz allein. Das ist auch mühsam, ich weiss es. Ich finde es auch blöd. Es ist wirklich blöd. Weil wir Gottes Wort haben und gläubig sind. Und Abraham hat auch noch nicht gesehen, warum er jetzt muss warten. Manchmal müssen wir warten und geduldig sein. Und wir wissen noch gar nicht richtig, warum und wie es wird kommen. Wir müssen einfach auf Gott vertrauen. Das ist eine schwierige Glaubenslektion, wo jeder Gläubige durchbuchstabieren tut. Auch der Abraham. Ich schließe ab mit der Geschichte, wo mich, also am Schluss, wo ich einfach sehe, wie Gott einfach drinnen ist, wie der umgehen mit unseren ungeduldigen Entscheidungen und mit all den Protagonisten in dieser Geschichte. Wie geht er mit dem Abraham um? Mit der Sarai? Geht gnädig um? Ja? Konsequenzen sind da. Aber schlussendlich geht Gott gnädig um. Und mich berührt sehr, wie er mit der Hagar umgeht, Gott. Ja, Hagar, eine Sklavin, nichts und niemand in dieser Kultur, noch schwanger und noch Findin von ihrer Chefin. In der Wüste kommt Gott auf sie zu, spricht sie an durch den Engel und sie sagt nachher zu Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Name für Gott. Und das finde ich wirklich sehr berührend. Ja, wenn wir mal Böcke schiessen in unserem Leben und ungeduldig werden, Gott sieht die Situation. Ja, sieht das Elend, das vielleicht auch daraus entstanden ist von irgendeiner falschen Entscheidung. Das ist jetzt eine Beziehungsentscheidung, die falsch gelaufen ist. Ich bin jetzt schon lange Pastor, aber ich kenne viele Beziehungsentscheidungen, die mega schwierig sind, weil sie irgendwann einmal getroffen worden sind aus Ungeduld. Und nach ein lebenslanges Elend in die Familie gebracht haben. Aber Gott sieht es. Es ist immer wieder der Punkt, er sagt zu der Hagar, geh wieder zurück zu deiner Frau, geh wieder in die Spur rein, ja? Wo Gott geleitet hat. Und dann kommt es schon wieder gut. Die Konsequenzen sind da, das Kind ist da, aber es kommt wieder gut. Gott sieht mich. Ja. Und dann kann ich warten und ich kann aufatmen. Und Hagar ist tief berührt von der Fürsorge Gottes. Ja, ist jetzt vielleicht nicht direkt eine Corona-Predigt gewesen, ich weiss. Ja. Aber trotzdem, trotzdem wünsche ich euch viel Geduld in dieser Phase, die kommt. Also ausrichten auf die Werte und auf das Wort Gottes, auch wenn ihr die Einzigen sind. Und dann wird das gut kommen, ja, weil Gott dahinter steht. Ich bete noch. Ich danke dir mega, Vater im Himmel, für die Geschichte von Abraham. Das ist mir ein mega Vorbild, der Abraham, auch in seinen Versagen, auch in diesen Tiefen vom Leben. Und ich bin tief berührt, dass du, Gott, dabei bist. Und Herr, du weißt nicht, also du weißt es vielleicht, aber wir wissen es nicht. Wo wir werden jetzt versagen, weil wir nicht geduldig sind. wo wir werden auf unser Fleisch, unsere fleischlichen Entscheidungen da irgendwo hineinfusten, was jetzt auch auf uns zukommt mit dem Corona. Ich möchte dich bitten, dass du uns zu Christen machst, die geduldig sind, die sich unterstellen können, unter das, was jetzt ist, auch arrangieren können mit dem, was an Weisungen da sind. Herr, lass uns als Menschen auftreten in dieser Krise, die auf dich vertrauen und nicht auf Menschen, die geduldig sind. Bitte segne uns, hilf uns dabei, gib uns Weisheit. Und ich danke dir, dass du uns auch hilfst in dieser Kultur, wo wir drinnen leben, die so diametral gegen deine Gebote lebt. In vielen Bereichen. Herr, gib uns den Mut, anders zu leben. Gib uns den Mut, anders zu leben. Dass die Welt sieht, dass du einfach gute Gebote hast. Dass du einen Plan hast, Herr. Wir gehören zu dem Volk Gottes, wo nachher eben kommt, zu dieser unzählbaren Schar. Wir sind in dieser Linie drin. Wir machen die Fehler wie Abraham und Sarai. Du vergisst uns, Gott, aber bitte bring uns immer wieder zurück auf die Spur. Amen.